Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist die fabelhafte Lela Lowfire und wir reden über ganz viele verschiedene Dinge, das Frausein betreffend, und ich sende hiermit eine kleine Triggerwarnung. Wir reden auch über Schwangerschaftsabbrüche. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Lela.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Mein Gast heute ist Lela Lowfire, die kennt ihr, weil sie eine wahnsinnig tolle Frau ist, innerlich wie äußerlich, muss man mal sagen. Und ich habe dich eingeladen, weil ich Lust hatte, über Themen zu sprechen, über die sonst niemand spricht, die aber ganz, ganz viele Frauen betreffen. Und ich freue mich, dass du mit der Einladung gefolgt bist.
Ja, ich bin ein bisschen gespannt, was heute so passiert. Ich werde ja oft eingeladen, wenn es um Dinge geht, die niemand anders machen oder sagen will. Ja, Wir haben auch schon mal übrigens zusammengearbeitet. Da ging es auch um einen Job, den niemand machen wollte, tatsächlich. Wir haben nicht ganz direkt zusammengearbeitet.
Du, aber nicht neulich, da haben wir miteinander gesprochen.
Ja, da haben wir, genau, da haben wir, wir hatten letztens ein Live-Video zusammen. Aber nee, das war vor, boah, lass mich lügen, fast 10 Jahren.
Im Ernst? Oh Gott, ich erinnere mich an gar nichts
mehr. Nee, du warst nur in der gleichen Sendung wie ich. Da ging es um Sex auch. Und ich war eine der, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Schauspielerinnen, die auch auf jeden Fall gebucht wurde, weil niemand so nackt sein wollte und so tun wollte, als ob er Sex hat.
Ach, war das bei Unter fremden Decken?
Ja, genau.
Oh wow, okay. Ach, du hast sie, ja, schön sahen die Bilder aus. Das war toll.
Ja, es war ein Erlebnis. Ich fand es ganz cool, ich durfte mir damals meinen Partner selbst aussuchen. Und habe dann so einen schwulen Israeli, den ich irgendwie gecastet habe, dann noch so spontan damit reingeschleppt.
Ja, ihr wart so ein Paar, wo man dachte, naja, komm, jetzt übertreibt man nicht, die sehen einfach zu gut aus. Und dann wälzen sie sich noch so sehr stilsicher durch die Laken. Für alle, die die Sendung nicht kennen, Unter fremden Decken war so ein, ja, Reportageformat wäre vielleicht zu viel gesagt, aber da sind Thilo Mischke und ich, es war einer meiner allerersten Fernsehjobs überhaupt, bin ich noch so steif durch die Kulissen gestarkst. Wir sind um die Welt gereist und haben Leute befragt, wie sie in ihren Ländern Sex haben. Also ich war zum Beispiel in Brasilien und USA, meine ersten Pornodreherfahrungen, was echt schräg war.
Ja? Yeah.
Ja, weil es so ganz völlig unlüstern war. Es war wirklich doof. Fast beamtisch, wie die das da runtergerissen haben. Und auch ein bisschen unappetitlich.
Okay.
So. Aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht eine Premium-Produktion, sondern ja, die, wo man halt mitdrehen darf.
Aber ich weiß gar nicht, also ich habe schon die ein oder andere Sexszene auch gedreht in Filmen. Mhm. Und natürlich halt auch bei Unter fremden Decken. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich überhaupt Stimmung aufkommen kann. Also man wünscht sich das natürlich, dass gerade irgendwie bei so Regisseurinnen wie Erica Lust irgendwie dann so eine richtige Explosion stattfindet. Aber ich weiß gar nicht, ob das immer so passiert. Ich glaube, es ist sehr selten.
Ja, also ist auch logisch. Wobei es gab einen Dreh, da war es ein bisschen anders. Da haben nämlich alle die Klappe gehalten und es wurde durchgedreht. Leider auch die Klimaanlage abgestellt. Es war im Valley, es waren draußen irgendwie 1000 Grad und drinnen noch viel mehr. Also das Wasser lief.
Einfach wie so ein 4D-Porno-Kino,
ja,
dann, oder?
Wahnsinn. Und bei dem ersten Set waren aber, das Haus gehörte einem Typen, der aus Norwegen eingewandert war und Thor hieß. Und er und seine Kumpels, die alle in so Wohnwagen lebten, also jetzt auch nicht die feinsten Herren der Welt, die haben alle gefilmt auf ihren Handys, so während die Szene gedreht wurde. Und das war echt, hat eine ganz unangenehme Stimmung erzeugt.
Und das war so gewünscht?
Es wurde nicht verboten.
Okay.
Also, wow. Und das war echt ein bisschen eklig. Hm. Naja. Aber gut, so ist es halt. Ich kann mit den meisten Pornos eh nicht so viel anfangen. Also dieses In Your Face ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag eher, wenn es so so subtil angedeutet wird.
Ja, so ein bisschen. Ich habe immer Witze früher drüber gemacht in meinem alten Podcast, dass ich lieber zu Sons of Anarchy masturbiere als zu Pornos, weil das halt immer diese Spannung ist, ne? Dieses Angedeutete und eigentlich gar nicht so, also es passiert super selten, dass die dann wirklich mal Sex haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich wie erotische Romane, wo es ja, immer genau, so kurz vor knapp ist und dann passiert es vielleicht dann doch einmal.
Viel besser. Erotische Romane finde ich übrigens viel stimulierender als Filme zu gucken, wo Leute mit toten Augen in die Kamera blicken. Also, oder? Viele Pornodarsteller haben ja so tote Augen. Und zu Recht, das ist die totale Selbstausbeutung. Aber so erotische Literatur, wenn man sich das gegenseitig vorliest, hat das ein viel größeres Knistern als alles andere.
Ja, also ich finde, man muss da auch so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja verschiedene Bereiche in der Pornoindustrie und es gibt auf jeden Fall auch Bereiche, wo die Leute sich vielleicht nicht komplett selbst ausbeuten oder ausbeuten lassen. Deswegen, die darf man natürlich dann nicht damit reinstecken, finde ich.
Ja. Hast du von OnlyFans schon mal gehört?
Ja, klar.
OnlyFans ist eine Plattform, die ursprünglich dazu da war, so die Kunden Kreatorenschere zu schließen, also dass man Inhalte monetarisieren kann besser, aber relativ, also Yoga-Unterricht, Fitness, Ernährungsberatung, Klamottenschneiderei, was weiß ich. Und relativ schnell hat aber die Erotikbranche, in dem Fall die selbstbestimmte Erotikbranche, ihren Weg da reingefunden. Ich habe neulich eine Folge darüber gedreht und ich fand das so ulkig zu beobachten. Also die Frau, mit der ich gedreht habe, die bietet Bilder an, auf denen sie nicht alles zeigt. Mhm. Also Nippel sind bedeckt, ihr Geschlechtsteil ist bedeckt und die Männer zahlen aber pro Bild $25. Und was sie wirklich wollen, ist natürlich nicht, oder auch dieses Bild, aber die sind so einsam, dass sie diesen persönlichen Zuspruch, dafür bezahlen die. Mhm. Und das hat mich schon irgendwie traurig gemacht.
Ja, ich meine, da gibt es halt auch immer mehrere Seiten, ne?
Klar, aber
ja. Ich denke mir, also ich habe ja auch ein öffentliches Social-Media-Profil und habe früher viel Aktfotos gemacht, für die ich übrigens kein Geld von Endkonsumenten bekommen habe, sondern es war tatsächlich.
Aber du siehst auch wundervoll aus. Also
Dankeschön.
Ich finde, man kann dich gut toll anschauen einfach. Darum danke an dieser Stelle dafür, dass du es machst.
Ja, ich habe es echt so ein bisschen auch aus Idealismus damals gemacht, aber genau, hatte nie so dieses Ding, also obwohl mir das oft angeboten wurde, so ey, mach doch so eine, damals gab es so private Webseiten, wo man so eine Mitgliedschaft dann machen konnte und das wurde mir immer wieder angeboten, dass es für mich gemacht wird und ich wollte das irgendwie nie, weil ich immer dachte, ich bin den Menschen dann was schuldig. Ich muss dann mit den eigentlich ausschließlich Männern sprechen, die mir normalerweise irgendwelche Nachrichten schreiben, die ich schon echt belästigend finde und bin denen dann was schuldig, weil die ja dafür bezahlen, ne? Mhm. Und das wollte ich halt damals nicht. Und jetzt mit OnlyFans ist das ja genau dieser Markt, der da geöffnet wurde für so viele Menschen. Und ich finde das eigentlich schon eine ganz gute Sache, weil es ist ja einfach total im Einverständnis. Also auch wenn die Männer einsam sind und dann dafür Geld bezahlen, weil sie das brauchen, machen sie das ja, weil sie das wollen. Mhm. Und genauso andersrum eben auch. Und ich fände das schön, wenn eigentlich so Sachen komplett nur auf so Pay-Plattformen stattfinden und halt nicht mehr auf Social-Media-Profilen, die eben nicht dafür da sind in 99,9% der Fälle, weil ich das super nervig finde. Und wenn es mich schon stört, dann denke ich mir, wie muss es jemanden stören, der sich noch nie vor der Kamera ausgezogen hat, dass er permanent oder dass sie permanent anzügliche Nachrichten bekommt?
Ja. Ich glaube, das sind sogar zwei Geschichten. Also einmal die Vereinsamung der Gesellschaft und die andere ist die totale Entgrenzung der Gesellschaft, dass es wirklich vielen Menschen an einem Gemeinsinn fehlt, wie man mit anderen Leuten umgeht. Also ich würde, und ich kenne auch keine Frau, die einfach ihre Vulva fotografiert und sagt, hier, zack, und? Was sagst du? Super, oder? Das machen Frauen nicht. Und wenn Männer
oder
verstehen...
Oder einfach so ein Vulva-Foto und dann so, ich musste gerade an dich denken.
Ja.
Ich dachte, dir könnte es gefallen.
Ja. Denkst du auch gerade an mich? Ja. Wobei, das wäre spannend zu beobachten, inwiefern sich Männer wiederum davon in ihrer Intimität belästigt fühlen würden.
Ich muss zugeben, ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich das ausprobieren wollte, weil ich so viel schlimme Nachrichten jeden Tag bekommen habe, dass ich mir überlegt habe, was ist, wenn Frauen anderen Männern diese Nachrichten schreiben?
Ja.
Und ich habe das halt dann auch an so größere Profile gemacht. Das kommt bestimmt irgendwann auch nochmal zurück. Es waren jetzt auch nicht viele, irgendwie so, ich habe das irgendwie meinen Tag ausprobiert, habe irgendwie 5 Leuten geschrieben oder so. Und es war tatsächlich sehr unterschiedlich, wie die Leute darauf reagiert haben. Also es haben sich nicht alle zurückgemeldet. Ich hoffe auch, dass ich die, die sich nicht zurückgemeldet haben, niemals in echt treffen werde. Ansonsten ist es ein bisschen unangenehm.
Aber es waren wirklich Fotos von dir.
Nee, ich habe, obwohl, einem habe ich ein Foto geschickt tatsächlich. Aber es waren eher so anzügliche Nachrichten, die ich einfach so an Fremde rausgeschickt habe. Ja. Weil ich wollte wissen, ob die dann darauf reagieren und ob die dann sagen, oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Ne? Ja. Also ich meine, ich war da auch irgendwie, 19, 20, 21 oder so, ich weiß es nicht, aber es ist schon ein bisschen her. Und war halt irgendwie noch so ein Experimentierlaune. Und einer hat sich tatsächlich zurückgemeldet, mit dem hatte ich dann so ein bisschen geschrieben, aber dann haben wir auch irgendwann das Interesse verloren. Aber ja, das war irgendwie, für mich war das total spannend zu sehen, weil ich kriege ja hunderte von diesen Nachrichten jeden Tag, dann muss es ja andersrum total willkommen sein. Aber ja. es ist auch nicht so. Also es sind nicht alle Leute sofort auf mich zugegangen und haben gefragt, ob ich sie heiraten will oder sonst irgendwas, sondern ich glaube auch, dass Männer sich auch belästigt fühlen, nur vielleicht anders.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Es gibt ja diese Videos im Internet, wo Hunde sich wahnsinnig anbellen durch die Zäune und dann geht der Zaun weg und dann gucken alle so, es wäre irgendwas hinter ihnen unheimlich spannend. Und ich glaube, so ist es wahrscheinlich da auch.
Ja.
Ich habe mal für die BZ, das ist in Berlin so eine Boulevardzeitung, da habe ich gelernt. Ich war auf der Springer-Schule.
Du sagst es mit sehr viel Charme.
Naja, mein Gott. Es war eine gute Ausbildung.
Wir waren aber alle mal jung.
Ja, also in der Familie kam es nicht gut an, dass ich mich mit Springer eingelassen habe. Naja, jedenfalls habe ich die Idee gehabt, wir gehen rum in diese ganzen Baustellen, die damals in Berlin waren und suchen den tollsten Bauarbeiter des Jahres. Und wie machen wir das? Eine weibliche Fotografin und ich, weil die pfeifen noch Frauen immer hinterher. Mhm. Was passiert ist, dass die ja fast weggelaufen sind.
Mhm.
So, und dann habe ich den proletenhaftesten Fotografen genommen, den ich finden konnte bei uns und bin mit dem über die Baustellen, habe dann immer denen die Fragen gestellt, so bescheuerte, wie, was hast du für eine Schuhgröße, was für ein Bizepsumfang, bist du Polier, bist du hier Gerüstbauer und so weiter. Und dann haben die immer, also ich habe die Fragen gestellt und sie haben ihm geantwortet und ich habe mitgeschrieben. So funktionierte das. Und das war die erfolgreichste Aktion, die die BZ überhaupt hatte. Wir haben säckeweise Zuschriften gekriegt.
Wow.
Hier, ich guck mal, ich bin, keine Ahnung, Vorarbeiter, ich bin das. Oder mein Mann ist, das war total. Aber da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben diese Dynamik verstanden.
Mhm.
Die nicht richtig ist natürlich, aber es war faszinierend, ohne Frage.
Ich muss auch sagen, das ist auch so ein bisschen meine Geheimwaffe irgendwann gewesen. Ich habe lange Zeit in Berlin-Moabit gewohnt.
Mhm.
Und also so richtig auf einer sehr beliebten Straße und wurde eigentlich jeden Tag angequatscht. Draußen.
Also Turmstraße da, die Ecke?
Ja, so.
Ja, ich habe in der Bredow-Straße gewohnt früher.
Ah, ja.
Das
war, okay.
Hat mich gestellt.
Ja, also die Turmstraße ist ja fast noch, obwohl nach hinten raus ist sie ein bisschen voller, aber in der Turmstraße habe ich auch mal gewohnt, aber da, wo es ruhig ist.
Ja.
Genau, aber das war eine andere Straße, auch super belebt und ich konnte eigentlich nicht rausgehen ohne schon nach einem Meter irgendwie blöd angequatscht zu werden. Und ich habe wirklich alles probiert. Das war echt die Jahre, die ich dort verbracht habe. Das war wie so experimentieren, ob es überhaupt einen Weg gibt, um nicht blöd angequatscht zu werden.
Ja.
Oder einfach in Ruhe gelassen zu werden. Weil ich fand es auch zusätzlich nochmal schlimm, dass ich da gelebt habe, die Leute mich jeden Tag gesehen haben und sie mich trotzdem jeden Tag belästigt haben. Mhm. Weil irgendwann denkt man ja so, man hat vielleicht so eine Immunität oder so, weil man da jeden Tag vorbeigeht. Und wenn man dann noch einen Hund hat, mit dem man jeden Tag raus muss. Naja, jedenfalls habe ich so verschiedene Sachen ausprobiert. Menschen anschreien, Menschen bedrohen, keine Ahnung, einfach ignorieren. Und das Einzige, was wirklich funktioniert hat, war Handy rausnehmen, anfangen zu filmen und zu fragen, kannst du noch mal kurz sagen, was du gerade gesagt hast? Kannst du mir kurz erklären, warum du mir das gerade gesagt hast? Ich würde das einfach nur gerne wissen. Dann kam die nämlich mit, ja, das ist illegal. Du kannst mich hier nicht filmen. Das ist mein Persönlichkeitsrecht. Und so, dann waren die auf einmal super Juristen alle.
Ja, ja.
Und das hat echt ganz gut funktioniert. Das habe ich am Ende viel gemacht.
Mhm. Du bist eine große Frau. Ich glaube, wenn man so eine ganz kleine Frau ist, ist das wahrscheinlich, traut man sich das vermutlich nicht. Aber es ist ein guter Tipp. Was, wenn man eine noch größere Frau ist, auch hilft, ist einfach hinzugehen und zu sagen, ja, na klar, komm, dann gehen wir. Wohnen hier direkt um die Ecke.
Ja, das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen.
Nee, eben, aber wenn man so eine MMA-Grundausbildung hat, dann...
Ja, ich meine, ich habe ja auch eh immer eine große Fresse und ich habe immer das Gefühl, dass ich den Männern überlegen bin, körperlich. Ich weiß nicht, ich habe immer viel Sport gemacht, auch Kraftsport und früher irgendwie auch Kampfsport. Und ich bin mir sicher, dass ich denen körperlich komplett unterlegen bin, aber in dem Moment, wo ich mich mit denen auf der Straße anlege, habe ich echt da schon so eine Überheblichkeit, die mir bestimmt irgendwann auch mal schaden wird. Aber das hilft halt extrem, weil im Endeffekt geht es ja um Dominanz. Also in dem Moment, wo die einen anquatschen, die quatschen einen nicht an, weil die einen heiraten wollen. Die wollen eigentlich
ihr Ego aufpolieren.
Ja, und auch uns auch Frauen dominieren. Ja. Weil im Endeffekt ist es was Dominantes. So, deswegen hasse ich das auch, wenn man dann so die Klappe hält und weiterläuft, weil dann denke ich mir so, fuck ey. Also es gibt irgendwie keinen hundertprozentig richtigen Weg, damit umzugehen. Und es macht ja auch keinen Sinn, jetzt Menschen einzeln Lektionen zu erteilen. Das muss ja irgendwie auch strukturell einfach anders gestaltet werden, damit sich da was ändert, was Catcalling angeht.
Ja. Catcalling ist das ungebetene Hinterherpfeifen oder Rufen von Worten, Sätzen, das Männer gerne machen. Also dieses, hey, geiler Arsch oder irgendwie sowas.
Ja.
Ja. Was übrigens hilft, ist ein großer schwarzer Hund. Ich habe so ein 40 Kilo Baby an meiner Seite und bestimmte Männer haben panische Angst vor dunklen Hunden.
Krass, also, das ist Mann, warum habe ich so einen kleinen Angsthund? Ja. Er ist immerhin schwarz. Aber
ja, na gut.
Ja, es gab nicht nur eine Situation in Moabit damals, wo ich den Hund nach Hause gebracht habe und dann nochmal runtergegangen bin, weil ich so sauer war.
Damit der Hund keine Angst kriegt, ja. Völlig traumatisiert.
Ja, weil es gab auch schon Situationen, da bin ich an einem Späti vorbeigelaufen, da saßen irgendwelche Männer draußen, haben mich angequatscht, ich habe denen irgendwas zugerufen, dass sie ihre Klappe halten sollen. Die sind voll aggressiv geworden. Mein Hund hat Panik bekommen, hat sich an einem Stuhl verheddert mit der Leine.
Oh Gott, und den Stuhl dann?
Ja, den Stuhl mitgezogen. Ich war so, fuck, ey. Der Hund hat echt schon genug erlebt. Also ich habe so einen traumatisierten Angsthund aus der Tierrettung. Mhm. Deswegen, der ist kein Beschützer.
Ja, musst dir so einen Chihuahua zulegen, diese Killermaschinen.
Boah, die
kannst du einfach werfen.
Ja, voll. Die beißen sich dann so fest. Ja, ich finde Chihuahuas auch echt beängstigend.
Ich habe auch Angst vor denen. Also, weil die ja auch die deuten ja auch nicht an, dass es jetzt knapp wird, sondern die beißen ja einfach sofort.
Ja, von 0 auf 100.
Ja.
Ich hatte mein Shooting mit einem Fotografen aus L.A., also in L.A., in seinem Haus. Und der hatte irgendwie so 4 Chihuahuas oder so. Und der hatte selbst Angst vor denen. Das war so, der hatte sein Studio im Keller. Und wir mussten dann durch so einen kleinen Flur laufen von seinem Haus. Und er musste dann vorgehen, die Hunde alle in ein Zimmer locken, das Zimmer zumachen, damit ich so vorbeigehen kann. Oh Gott, aber du hast richtig gemerkt, so die Chihuahuas
sind Chef im Haus.
Ja, denen gehört das Haus und der wohnt da einfach nur und darf dort sein Studio haben. Das war mega krass.
Aber Chihuahuas und Rottweiler, das sind die beiden Hundearten, vor denen ich echt Angst habe.
Ah.
Also alles andere, gib mir Staffordshire Pitbull, stört mich überhaupt nicht, aber Chihuahuas lieber nicht. Nimm es weg, bitte.
Ich finde Rottweiler irgendwie noch so ein bisschen süß. Also die, wenn die nicht die kopierten Ohren haben und so, dann sehen die ja fast aus wie so Labradore schon fast.
Ja, dicke Labradore.
Ja.
Ja. Ein Rottweiler würde sicher auch helfen gegen Catcalling.
Ja, ja, ich habe auch echt überlegt, mir noch einen zweiten Hund zuzulegen. Aber gut.
Aber gut, es kann auch nicht jeder einen Hund haben, ne? Und das ist auch nicht die Lösung. Die Lösung ist natürlich, dass die Männer es endlich mal raffen.
Ja.
So, interessanterweise hatte ich ein ähnliches Thema mit deiner Podcast-Partnerin. Du hast den Podcast Weibers, nachdem du Besser als Sex mit Ines Anjuli sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht hast. Nur damit wir es auch nochmal erwähnen. Und aber dieses Thema ist ja so universell. Ich habe, ich bin manchmal beschämt, wie wenig klar mir das war, bis vor, ja, noch nicht so vielen Jahren. Jetzt habe ich auf Netflix den Film Moxie gesehen. Von Amy Poehler. Der spielt in der Highschool und die Tochter von Amy Poehler kommt auf eine neue Schule und, oder ist es eine neue Schule? Nee, Quatsch, sie kommt nach den Ferien zurück und die haben so ein Ranking immer. Most bangable, best rack, also schönste Dekolleté und so weiter. Und sie, dann kommt ein neues Mädchen auf die Schule, genauso ist, und die beginnt dagegen zu rebellieren und dann gründen sie so einen Mädchenclub, um dieses Patriarchat oder diese patriarchalen Strukturen irgendwie aufzulösen. Und ich bin wahrscheinlich gar nicht das Zielpublikum von dem Film, aber es hat mich so berührt. Ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber das Thema war so toll, weil ich auch darüber nachgedacht habe, was wir in der Schule alles noch so für normal empfunden haben. Mhm. Wie scheiße das ist.
Ja,
also, und wie cool das ist, dass die jetzt alle so aufwachen und denken, nee, machen wir jetzt nicht mehr.
Aber sind das wirklich alle oder sind das,
nein,
ist das unsere Bubble, die uns sagt, dass es jetzt irgendwie,
ne, ich glaube, es ist schon ein bisschen außerhalb der Bubble auch. Es ist natürlich vielleicht nicht auf dem Land, ne, wo du auch noch so ein bisschen mehr auf Strukturen setzen musst, damit du da klarkommst. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es in den kleineren Städten, also Köln.
Ja, Bonn, wir sitzen halt hier in Berlin, ja, und also für mich ist eine Kleinstadt sowas wie Freiburg. Also ich habe da 10 Jahre gelebt,
ja,
und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie so richtig abgeht.
Aber Freiburg ist ja eine Studentenstadt. Ich glaube schon, dass da viel diskutiert wird darüber. Also in Bonn habe ich, da bin ich aufgewachsen, das ist jetzt auch nicht viel größer, seien wir ehrlich. Da hatte ich schon das Gefühl, dass im Freundes- und Bekanntenkreis, also deren Kinder, dass die total anders drauf sind. Also die Mädchen, dass die wirklich einfach viel, viel selbstbestimmter sind. Und dieses, ich muss jetzt aber gefallen, das spielt da keine große Rolle mehr. Also ja, in meinem alten Bekanntenkreis. Und selbst wenn es eine Bubble ist, wird es sich ja fortsetzen. Also es ist ja wie ein Pilz, das wächst dann, was toll ist. Ja, es sind noch ein paar Jahre, aber meine Jungs, die machen so eine Scheiße nicht mehr. Also bin ziemlich sicher. Hoffe ich. Wenn, dann müsste ich mich selber ohrfeigen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was nur mit der Erziehung zu tun hat, weil das ist ja auch so ein Gruppending.
Mhm.
Also man sieht ja selten irgendwie einen Typen, der einer Frau hinterherruft oder so. Also zumindest in Berlin nicht. So, es gibt ja auch Länder, wo das irgendwie so ein bisschen anders ist. Und damit meine ich vor allem Amerika. Ich habe das Gefühl, in Amerika kannst du echt, also da ist es aber irgendwie schon so ein anderes Catcalling.
Mhm.
Also da sagen dir die Leute teilweise so, ja, hab einen schönen Tag und das war's. Die erwarten halt nichts. Also es gibt ja da halt alles. Ne? Es gibt ja auch das eher negative Catcalling, aber das finde ich schon so, wenn ich nicht darauf antworten muss und die Leute nicht mir hinterherlaufen und sauer auf mich sind, so, dann ist es für mich schon eine Erleichterung. Ja, aber ja, was, jetzt habe ich den Faden verloren gerade.
Du sagtest, in Amerika ist das Catcalling anders und ich, weil ich sagte so, davor, ja, dass meine, genau, Jungs hoffentlich, genau, also genau, mit Erziehungsfrage.
Dem Gruppending, ja. Mit dem Gruppending meinte ich so, dass ich oft das Gefühl habe, dass das auch so aus Langeweile halt passiert, dass dann so eine Gruppe junger Männer einfach dann irgendwo abhängt und die dann abwechselnd irgendwelchen Mädels hinterherrufen und die anderen das dann so feiern, weil sich einer entweder zum Affen macht oder halt irgendwie da Frauen auf die Nerven geht.
Ja. Aber ich glaube, je häufiger das diskutiert wird, desto beschämender ist das dann auch für die, die es noch machen, irgendwann. Nicht sofort, aber ich habe schon gute Hoffnung, also ein bisschen entwicklungsfähig ist die Menschheit ja. Nicht massiv, aber so ein bisschen.
Ja, ich habe einfach manchmal das Gefühl, also weil ich bin auch total in meiner Feminismus-Bubble und beschäftige mich ja extrem mit solchen Themen und denke auch, eigentlich kann das ja niemand mehr machen, ohne sich blöd zu fühlen, nachdem man so viel darüber weiß. Aber dann spreche ich irgendwie mit jemandem aus einem Kreis, der irgendwie so komplett abgeschottet ist von meinem und denke mir so, wow, das ist einfach so, das ist nichts rübergeschwappt. Und die Leute leben immer noch genauso wie bevor man das überhaupt alles sich aneignen konnte an Informationen.
Also was, glaube ich, wirklich noch groß ist, ist dieses sexuelle Vergleichen, so, dass man, wobei das Mädchen ja auch machen, da müssen wir uns auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich habe ja früher auch mein erstes Buch, ist eine Katastrophe, da kann ich überhaupt nicht mehr draus lesen, was einfach eine Unverschämtheit ist. Aber ich habe das so, ohne nachzudenken, vor mich hingeschrieben, weil ich dachte, ach, mich kennt ja keiner und darüber können Frauen lachen. Wie ist denn die im Bett? Oder wie ist denn der im Bett? Das muss halt, da muss es auch greifen. Weil das geht eigentlich nicht. Sondern wie gut hast du dich dabei gefühlt? Das wäre eigentlich die Frage. Und hast du wirklich darauf geachtet, dass beide irgendwie ja glücklicher da rausgegangen sind, als sie vorher waren? Nicht wie gut ist sie oder wie sieht der Penis aus oder was weiß ich, wobei man das ja auch besprechen kann, aber mein Gott. Also diese Bewertung da rauskriegen aus dem ganzen Sexsystem.
Ja, ich bin da natürlich auch kein gutes Beispiel, weil bei Besser als Sex haben wir fast ausschließlich nur das gemacht, dass wir darüber gesprochen haben, wie natürlich auch, wie der Sex so funktioniert hat, ne?
Ja.
Aber auch sehr auf den anderen fokussiert, ne? Weil das ist natürlich super einfach und das ist auch verdammt unterhaltsam.
Total, ja.
Und ich verstehe das auch, wenn Männer da verletzt waren in der Situation. Aber im Endeffekt, also wir hatten ja auch schon mal in dem Live-Video, das wir gemacht haben, so darüber gesprochen, das ist dieses Maskulinisieren, was man so macht, weil man denkt, man erreicht eine Gleichberechtigung, indem man die gleichen Dinge tut, die Männer sich rausnehmen, indem man sich das auch rausnimmt und sagt, ja, guck mal, ich mache das jetzt, obwohl ich eine Frau bin. Und das ist zwar auf der einen Seite natürlich irgendwie klug, so weil dann erst die Aufmerksamkeit so wirklich darauf gelenkt wird, weil die Leute sagen, oh mein Gott, wie kann sie darüber sprechen und ist eine Frau und dann sagt man, ja, aber guck mal, das machen Männer seit schon immer und dann ist da so ein bisschen mehr Diskussion auch, die zustande kommt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich kompletter Schwachsinn, weil wir wollen ja nicht die gleichen schlechten Dinge machen, die Männer machen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass die Männer die gleichen guten Dinge tun, die wir auch irgendwie tun wollen. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin da auch so, also klar, bewerten ist echt kacke und so, aber ich finde es einfach extrem gut, wenn man offen über Sex spricht. Und wenn das damit anfängt, dass man eben Menschen im Bett bewertet, dann ist es ein erster Schritt.
Vielleicht ist es auch so ein Diskussionsöffner darüber, was eigentlich die persönlichen Bedürfnisse sind, weil darüber haben wir ja auch als Frauen früher nie gesprochen, sondern es ging nur darum, war er zufrieden im Grunde.
Ja,
war so das Thema. Und dieses darüber lästern ist natürlich ein erster Schritt dahin gewesen, dass man überhaupt sagen kann, für mich hat das so nicht funktioniert.
Ja.
Und was muss sich hier eigentlich ändern? Also da müssen Frauen aber natürlich auch aufhören, immer nur Männer haben zu wollen, die mega Gorillas sind. Also weil das zieht natürlich gewisse negative Folgen nach sich, wenn du alle anderen Männer ausschließt.
Ja, wobei ich sagen muss, davon war ich noch nie ein Fan. Also dass man so optisch sich auch so krass festlegt, das habe ich nie verstanden, wie Frauen sagen können, ja, also mein Freund, der muss 1,85 Meter Minimum sein und der darf nicht mehr als oder nicht weniger als 80 Kilo wiegen und außerdem mag ich nur Männer mit Bart und mit Cappy. So, also auch noch sowas was halt auch
Männer
genetisch
da
irgendwie
ja.
noch nicht mal da, also man kann ja keine Mütze irgendwie sich züchten.
Ja.
Also irgendwie so dieses Spezifische, das habe ich nie verstanden. Woher kommt das? Hast du auch sowas, dass du sagst, du hast so einen Typ?
Ich habe, ich würde sagen, ich habe einen Typ, den habe ich aber im echten Leben nie gehabt. Also
krass.
Aber
wenn du es jetzt sagst, vielleicht ändert sich das nächste Woche.
Also ich hatte immer, also zumindest seelisch zartere Männer. In meiner Fantasie hätte ich tatsächlich so einen totalen Macher. Das ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil ich so eine Macherin bin. Und dann hast du zwei so Alphas, die sich gegenseitig das Reh versuchen aus dem Maul zu reißen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber wird interessant, was ist, wenn ich nochmal jemanden kennenlerne. Also ich bin relativ frisch Single. Aber das hat sich, wir haben uns super friedlich so auseinandergelebt und auseinanderdividiert nach 11 Jahren.
Oh wow.
Aber es ist, also das ist, glaube ich, die sanfteste Trennung aller Zeiten gewesen. Aber weil es einfach so zu Ende erzählt war. Das ist total toll. Ich kann das jedem nur wünschen, dass das nicht mit so einem Ego-Schmerz verbunden ist. Jetzt, wo ich erwachsen bin und einigermaßen reflektiert, soweit bisher halt, wird es interessant, was ich als nächstes, zu welcher Art Mann ich mich hingezogen fühlen werde. Bin ich selbst gespannt.
Das ist ja eigentlich nochmal so eine komplett neue Selbstfindung auch, oder?
Total.
Dass man, also ob sich die Bedürfnisse geändert haben oder wo man sich selbst sieht. Und man malt ja auch immer so ein bisschen so eine Geschichte von sich selbst, wenn man wieder anfängt zu daten und dann verschiedene Männer trifft.
Also auf Dating habe ich ja sowas von gar keine Lust. Aber
gibt es überhaupt jemanden, der wirklich, also ich weiß, ich hatte früher mal Lust auf Dating, aber ich hatte halt auch einen Sex-Podcast, ne? Also
ja,
so ein bisschen war das auch
daten,
meine Recherche wahrscheinlich. Aber gibt es wirklich jemanden, der sagt, ich habe richtig Bock auf Dating?
Also ich kenne zumindest Frauen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die das nicht anders aushalten. Aber das ist, glaube ich, eher ein Thema, das mit sich selber nicht aushalten. Dass die, sobald die Sonne sich senkt, zack, irgendeine Dating-App rausholen müssen, damit die Stille nicht zu laut wird.
Mhm.
Und mein Leben ist so voll, alleine mit den ganzen Tieren, um die ich mich kümmern muss, dass ich wirklich die Vorstellung, mit jemandem zu chatten, da muss ich mich doll übergeben, wirklich, bei dem Gedanken.
Mhm.
Und vielleicht ist es auch so eine Berufskrankheit, ja. Ich höre so viele Horrorgeschichten, ich mag gar nicht. Ich warte auf das Schicksal.
Okay.
Irgendwann Ding oder halt auch nicht. Naja.
Aber also in meiner Vorstellung gibt es irgendwie so zwei Arten von Menschen, die immer mit Menschen aus ihrer Umgebung dann wieder zusammenkommen. Ne? Also ich kenne eine Frau, die alle Ex-Partner von ihr waren irgendwie mal mit ihr befreundet oder in der gleichen Vorlesung oder gefühlt irgendwie der Handwerker, der mal vor der Tür stand. So.
Ja.
Und die dann halt einfach Dating so komplett ablehnen. Und dann gibt es die Leute, die halt wirklich so irgendwie so gefühlt die Würfel irgendwie jedes Mal werfen, um neue Leute kennenzulernen. Würdest du dich in eine Kategorie einordnen oder bist du mal so?
Ich war nur einmal auf Dating-Apps. Das war nach der Trennung von meinem Ehemann. Und das war ein traumatisches Erlebnis. Darum, also.
Aber das ist ja damals, jetzt auch schon ein bisschen her, ne?
Das ist her. Und damals fehlte mir wirklich, also A, das Gefühl für mich selber und B, auch das Gefühl für andere. Weil ich dachte immer, ach, der sieht ja putzig aus, der ist bestimmt super. Was ja häufig nicht so ist. Und, aber aus Leute, die ich schon kenne oder so, nee. Also meine Idee wäre, jemanden kennenzulernen und wirklich kennenzulernen und dann zu merken, oh, das fände ich schön.
Mhm.
So nicht dieses, weil man weiß ja auch aus der Wissenschaft, dieses rauschhafte Verliebtsein ist echt nicht gut, weil es das Hirn völlig dumm macht tatsächlich. Und deine Entscheidungsfähigkeit auch entscheidend trübt. Das heißt, wenn du mit jemandem sofort Sex hast und schwimmst in Oxytocin und allem, was da so ausgeschüttet wird, dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ob du den Typen meinst oder den Sex mit ihm. Und dann endest du im Zweifelsfall mit jemandem, den du gar nicht besonders magst, nur weil das im Bett super klappt. Und das würde ich zum Beispiel gerne vermeiden, so im nächsten Schritt.
Also ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur meine ungesunde Ader ist, aber ich kenne das auch so, dass wenn man nicht sofort Sex hat mit jemandem, dass man viel verknallter ist.
Ja.
Also dass man echt so, dass man dann nicht klar denken kann.
Ja, na, weil es sich dann aufbaut, ne? Aber dann hast du eher die Chance, also sagt die Wissenschaft, auf echte Bindung.
Mhm.
Und während das andere häufig ja falsch gevögelt ist. Mhm. Einfach, ups, Thorsten.
Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Man lebt diesen Vögel-Liebesrausch am Anfang aus, bevor man sich bindet.
Mhm.
Also so, man hat irgendwie Sex und sieht sich ganz oft und dann kommt irgendwann der Punkt so, nach so 2-3 Monaten, wo man sich so denkt, okay, jetzt ist irgendwie so, dass man hat sich erstmal so ein bisschen ausgevögelt und jetzt kann man sich mehr Gedanken drüber machen, wer dieser Mensch überhaupt ist. So,
ja.
Ist irgendwie so eine andere Art von Kennenlernen. Ich kenne auch echt so den einen oder anderen Mann, der das genauso auch gerne hat. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht so ein kleines Alien bin wahrscheinlich.
Nee, überhaupt nicht, weil in diesem Podcast erwähne ich häufiger die Drei-Monats-Regel. Und tatsächlich ist es wissenschaftlich gestützt, das, was du auch erlebst, dass nach 3 Monaten tatsächlich der Hormonspiegel den ersten Dip nach unten nimmt und du dann wieder klar siehst und merkst, ah, puh, da habe ich mich in was reingesteigert, was vielleicht doch nicht so die Basis ist. Und darum sage ich immer, gebetsmühlenartig, bitte wartet 3 Monate, bevor ihr Häuser gemeinsam kauft, alles schon da gewesen, zusammenzieht, Kinder zeugt, Hunde rettet, was weiß ich. Ja. Also 3 Monate mindestens, weil Männer, gibt es Studien zu, sich nach 3 Monaten erst entscheiden. Vorher denken die gar nicht groß. Mhm.
Ja, und, da gehöre ich auch dazu.
Ja, und dann vielleicht bist du ein Mann.
Vielleicht bin ich ein Mann. Ich glaube, ich habe sehr große männliche Anteile tatsächlich, obwohl ja Menschen mich immer sehr mit Weiblichkeit assoziieren, habe ich oft das Gefühl, dass mein männlicher Anteil auch sehr groß ist.
Halt mal die Hand so hoch. Ja, also bei dir ist es einigermaßen ausgeglichen. Wenn der Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, dann hast du einen relativ knusprigen Testosteronspiegel.
Und mein Zeigefinger ist länger.
Ja, aber nur minimal, komm.
ganz minimal. Das
war meine Theorie nicht kaputt. Nein, aber ich habe es irgendwo mal gelesen, da gab es eine Studie, die untersucht hat, ob Frauen mit einem längeren Ringfinger häufiger fremdgehen als andere. Und tatsächlich hat diese...
sehr langen Ringfinger.
Ja, ich habe einen langen Ringfinger.
Ich bin noch nie fremdgegangen.
Na, ich schon, ja, häufiger. Aber früher, in der letzten Beziehung gar nicht zum Beispiel. Und ich bin auch nicht stolz drauf, ja. Es war reine Unreife, weil sowas ist einfach dämlich, da muss man sagen, wenn man nicht zufrieden ist. Aber dass ein erhöhter Testosteronspiegel tatsächlich eher dazu führt, dass du mal wohin anders.
Ja, kann ich verstehen so, aber ich denke, dass der Hormonspiegel und die Persönlichkeitsanteile nochmal komplett unabhängig voneinander sind.
Ja.
Weil es kann ja auch sein, dass ich meine männlichen Persönlichkeitsanteile so krass ausprägen musste, so früh. Einfach um so ein bisschen besser überleben zu können in verschiedenen Situationen.
Ja, kann gut sein.
Und ich glaube, ich habe mir immer sehr viel von Männern abgeschaut. Und ich hatte auch immer fast immer mehr männliche Freunde als weibliche. Und habe das, glaube ich, echt so ein bisschen aufgesaugt, weil ich ganz lange dachte, ich muss, um irgendwie gut klarzukommen, muss ich mir die Sachen von den Männern abschauen.
Mhm.
Weil das natürlich die Folgereaktion ist, wenn man merkt, okay, die sind irgendwie so in vielen Sachen bevorteilt oder kommen besser klar.
Moabit ist schuld.
Ja, nee, das war schon lange vor Moabit auf jeden Fall.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen, wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja,
ne?
Ist wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Du hast übrigens, apropos Durchkommen, du hast auf deiner Insta-Story einen tollen Ring gepostet. Das fand ich eine super Idee. Da hat eine Designerin aus den USA, wenn ich es richtig verstanden habe, so einen Ring entworfen, der im Grunde vorne wie ein Dreieck zusammenläuft oder so eine Spitze.
Ja, eigentlich ist ein Ring, der vorne flach ist, auf der Faust flach und dadurch 2 Spitzen hat.
Ah, okay. Vorne, warte mal.
Wie? Ja, wenn du eine Faust machst mit dem Ring, dann ist er eigentlich flach.
Mhm.
Aber dadurch hat er ja rechts und links eine Spitze und du kannst ihn dann mit einer Fingerbewegung, kannst du ihn so ein bisschen drehen und dann hast du eine Spitze vorne.
Ah, okay, alles klar. Gut, dann habe ich es falsch gesehen. Auf jeden Fall ist er dazu da, jemandem auf die Ombre zu hauen, wenn er dir zu nahe kommt, oder?
Also ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ich werde immer von Männern gemaßregelt auf Instagram, wenn ich über diesen Ring spreche.
Im Ernst?
Ja, weil Schlagringe in Deutschland ja verboten sind.
Das ist ja nur ein nützliches Juwel, was du da hast.
Genau, deswegen spreche ich auch nicht mehr darüber. Aber ja, das ist auf jeden Fall, also das Label heißt Knockout New York.
Mhm.
Das sagt schon einiges. Und Ja, es ist auf jeden Fall ein Ring, der einem so ein bisschen mehr Sicherheit gibt und die verkauft, so unbezahlte Werbung natürlich, ja. Sie verkauft so Kunststoffringe, aber sie verkauft auch so ein bisschen edlere Silber- und Goldringe und ich habe mir da letztes Jahr zum Geburtstag habe ich mir so einen Goldring anfertigen lassen und keine Ahnung, ich mag das einfach, also ist nicht so, als ob ich jetzt abends rausgehe oder so. Aber ich fühle mich auf jeden Fall sicherer, wenn ich ein Pfefferspray dabei habe oder eben einen Ring anhabe oder einen Schlüssel in der Hand habe oder so die üblichen Dinge, die man dann so gerne bei sich hat.
Ja, und das ist wieder so problematisch, dass die Männer sich dann beschweren, anstatt zu überlegen, was ist eigentlich mein Anteil, ja, dass Frauen solchen Schmuck tragen müssen.
Ja.
Was kann ich ändern, damit Frauen einfach sagen können, juhu, ich gehe zum Rock durch den Park und mir wird nichts passieren.
Ja.
Also.
Ja, und ich meine, das ist so einfach, das Minimum zu tun als Mann. Ne? Mhm. Und ich habe letztens ein Video gesehen, was total viral ging. Ich weiß gar nicht, ob das, war das in Japan? Also auf jeden Fall war das ein Video von Frauen, die auf der Straße belästigt wurden. Und dann kam am Ende der Held, ein Mann, der sein Leben darauf ausgelegt hat, auf der Straße rumzulaufen und diese Frauen aus den Situationen rauszuretten. Mhm. Und es war so richtig unangenehm, das anzuschauen, weil im Endeffekt ist es eben das Minimum, was man machen sollte, wenn man sieht, dass jemand belästigt wird, einfach da einzuschreiten. Und dieses Video war echt so mit Happy End, jetzt gibt's diesen Helden, der durch die Welt reist und das so macht. Und ich war so wütend, als ich das gesehen habe.
Ja, zu Recht. Also du hast ja auch gepostet über die Sarah Everard, die ist in bei London, oder in London ist ja noch ein Stadtteil, wenn auch am Arsch der Heide, umgebracht worden von einem Polizisten, der gerade aus dem Dienst kam. Und es hat eine ganz große Diskussion über Sicherheit im öffentlichen Raum für Frauen losgebrochen, Gott sei Dank. Und eine Grünen-Politikerin dort hat auch vorgeschlagen, dass man so eine, wie sagt man, Curfew? Ausgangssperre für Männer ab 18 Uhr einführen sollte.
Wow.
Wo ich ehrlich gesagt dachte, boah, wie geil wäre das denn? Ja, da könnte man endlich draußen rumlaufen. So. Aber das ist so schlimm, dass man nur unter Bedingungen frei draußen rumlaufen kann als Frau.
Stell dir vor, man könnte so im Sport-BH einfach joggen gehen oder so, weißt du? Einfach so.
Ja, wie, ohne dass irgendjemand einen blöd anmacht oder man verfolgt wird oder joggen gehen. Ja, du gehst immer im Wald joggen, mit dem kleinen Hund vielleicht. Was
das ist leider nicht so ein Joggingpartner, aber.
Okay, gut. Aber ich könnte joggen gehen, was ich nicht so gerne mache, aber ich habe zwei große Hunde, ja. Und da fühle ich mich super sicher. Aber Frauen ohne Hunde müssen sich halt die ganze Zeit umdrehen.
Ja.
Meine Freundin trägt immer irgendwas mit Neon und grüßt jeden, damit sie weiß, wenn sie mal irgendwo verbuddelt wird, dann erinnern sich die Leute wenigstens dran. Mhm. Die ist hier vorbeigegangen, ich weiß noch.
Krass. Das ist auch voll die. Ja, es ist eigentlich so scheiße, dass man so viele Survival-Techniken braucht, aber ich mache mir da auch drüber Gedanken und ich kriege auch sehr viele Nachrichten, weil ich auch oft poste, dass ich im Wald joggen gehe. Und aber ich mache auch ganz viele Sachen, um so das Risiko zu minimieren. Ich poste zum Beispiel nie zu der Zeit, wo ich wirklich joggen gehe, sondern meistens ein paar Stunden später oder manchmal auch am nächsten Tag oder so. Also ich poste nicht meine regelmäßigen Joggingzeiten.
Nee, ist auch dämlich, wenn man es macht, aber.
Und ich poste auch nie Stücke vom Wald, die man erkennen könnte, irgendwie mit Schildern oder sonst irgendwas, damit niemand weiß, in welchem Wald ich bin.
Ja.
Ich gehe unterschiedliche Strecken. Ich drehe mich oft um, weil ich gerne mit Musik joggen gehe und ich mache zwischendurch immer Pausen und ich laufe zum Beispiel auch nie so lange und so intensiv, dass ich keine Luft mehr kriege oder so, sondern schaue immer, dass ich unter so einer gewissen Belastungsgrenze bleibe.
Falls du mal die Luft brauchst.
Ne? Ja, falls ich mal die Luft brauche, um dann nochmal loszulaufen, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie zu benommen schon bin oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Ich habe auch wahnsinnige Angst, in der Öffentlichkeit in Ohnmacht zu fallen, tatsächlich. Mhm. Und das ist halt auch beim Joggen so. Also.
Ja, klar.
Irgendwie ist es so krass, dass man dann so verschiedene Strategien anwendet.
Ich habe neulich so eine Auflistung gesehen, was Frauen machen können, um sicherer zu sein in der Öffentlichkeit. Unter anderem Jacken halt nicht zumachen, damit sie da rausschlüpfen können, wenn sie jemand am Kragen fasst und laut telefonieren, auch wenn es nur ein imaginärer Anrufer ist und so. Das ist furchtbar. Ich will das nicht mehr tun müssen.
Ja.
Bloß weil sich an 50, also nicht alle Männer, ja, das heißt dann immer, was sind nicht alle Männer schlecht? Ja, aber neulich habe ich so einen schönen Vergleich gesehen. Du wirst in einen Raum mit Schlangen geworfen und nur ein paar davon sind giftig. Was machst du?
Ja.
Hast du Angst vor allen Schlangen? Natürlich.
Ja.
Weil du nicht doof bist. weißt ja nicht, welche.
Dass man überhaupt diese Diskussion mit nicht alle Männer führen muss. Ich habe die auch jedes Mal, also nicht nur seit dem letzten Fall irgendwie, sondern immer, wenn ich irgendwas poste, wo Frauen sich belästigt fühlen oder ungerecht behandelt fühlen oder sonst irgendwas, kommen immer Nachrichten von Männern, die sagen, ja, aber es sind ja auch nicht alle Männer so.
Und dann gibt es ja auch verallgemeinernd Frauen,
die so sind. Und wir brauchen jetzt hier Minimisten, die für die Menschen, für die Männerrechte eintreten, damit die nicht diskriminiert werden. Weil es gibt nämlich diese drei Männer, die haben noch nichts gemacht und die fühlen sich jetzt ungerecht behandelt. Mhm. Also um das jetzt mal überzogen zu sagen.
Ja, ne? Ja.
Statt sich um das Thema zu kümmern und zu schauen, wie kann man das ändern? Also wie kann man das einfacher machen?
Ja.
Und es geht ja teilweise dann um so Sachen wie Femizide oder sowas, ne, wo ich mir denke, wie kannst du, wenn du davon hörst, dass Frauen einfach umgebracht werden, weil irgendjemand in seinem Ego verletzt ist oder sonst irgendwas, wie kannst du in diesem Moment die Diskussion um dich, also dich in den Mittelpunkt dieser Diskussion rücken, indem du sagst, aber ich habe noch nie eine Frau umgebracht. Mhm. Wie schlimm ist das bitte?
Ja. Ja, ja. Oder, aber ich habe dunkelhäutige Freunde.
Ja.
Das ist genau dasselbe.
Ja, genau.
Also ja, erkenn doch an, dass es da ein Problem gibt.
Ja,
also,
es geht halt nicht um dich. Und,
ja.
Und wenn du dich nicht angesprochen fühlst davon, dass wir über irgendwelche Arschlöcher sprechen, dann geht es auch erst recht nicht um dich. So, dann kannst du einfach zuhören oder du lässt es und guckst später wieder weiter.
Ja, 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 klar. Das ist auch, das will mir nicht in den Sinn, dass sowas nicht in den wirklich, ich will es nicht wieder über die aktuelle Schulsituation rummaulen, aber man könnte die Zeit echt auch sinnvoller nutzen, zum Beispiel mit Gesellschaftserziehung. Ja? Wer toucht wen an? Und was gibt es für Beispiele in Projekten oder so? Ja, mein Sohn sitzt da mit sinnlosesten Projekten rum, sich den Arsch platt, 4 Stunden am Tag, völlig Banane. Alle langweilen sich zu Tode, anstatt dass man was Substanzielles mit den Kindern bespricht. Jetzt in der 7. Klasse, ja? Wie zum Beispiel, wie behandelt ihr euch gegenseitig und wie, wann muss man zum Beispiel einschreiten, ja? Dass sie aufmerksam werden für die Problematik. Ich hatte in der 10. Klasse, ich habe eine super feministische Deutschlehrerin gehabt, die ein ziemliches Ego-Schwein war, aber eine tolle Lehrerin, wenn sie einen mochte. Und die hat mit uns Werbung besprochen. Und die hat es gehasst, die für Küchenmaschinen geworben wurde. Zum Beispiel, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Das war der Slogan. Und ich würde nie auf die Idee kommen, ich würde es gar nicht wagen, ja, eine Bauknecht irgendwas Gerätschaft zu kaufen, falls die überhaupt noch gibt. Genau deshalb, weil mir so klar wurde, ach so, tatsächlich, das muss ich ja gar nicht hinnehmen, dass so geworben wird. Das war ja noch bis in die 90er, der Spruch.
Mhm.
Also, oder... ach, 1000 Beispiele. Ich habe mich gar nicht mehr getraut zu konsumieren nach dem Kurs. Aber ich war aufmerksam für die Problematik.
Aber es ist ja auch, ich meine, also ich nehme immer gerne die andere Position ein, auch wenn ich natürlich total deiner Meinung bin. Aber es ist ja auch schwierig irgendwie als Unternehmen in so einer Phase, wo einfach alle mit Sexismus werben, dann normal zu werben, in Anführungszeichen, um dann weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man hat ja auch diesen Druck und das ist genau dieses strukturelle Problem, von dem wir immer sprechen, was halt nicht nur auf Unternehmen übertragbar ist, sondern auch auf Menschen, Männer, Frauen und so weiter, dass man immer denkt, man muss da auch irgendwie mitmachen, wenn man sonst untergeht.
Dann wiederum haben die Kampagnen immer größeren Erfolg gehabt, die total gegen den Strom geschwommen sind. Zum Beispiel Afrikola damals oder es fällt mir kein Beispiel ein, aber die Kampagnen, die eben mit diesem Mainstream gebrochen haben, das waren ja die, wo wir gesagt haben, cool, wow, cool. Endlich mal nicht so wie die anderen. Also ist aber vielleicht auch eine neuere Erkenntnis, die Werbeagenturen damals noch nicht
aber
so.
Aber das war dann wiederum auch eine Provokation. Also bei Afrikola bestimmt auch, wie bei, ich denke jetzt irgendwie an diese Petze-MTV-Kampagne oder sowas. Also
ja.
Da ging es halt meistens irgendwie auch um so eine Art Provokation und gar nicht so um dieses wir werben jetzt anständig oder so, sondern
Ja. Wir
gehen dann wieder in die andere Richtung, ins Extrem.
Aber wenigstens haben sie diese Stereotype aufgebrochen.
Ja, das stimmt.
Also ich meine jetzt nicht American Apparel, da wissen wir ja auch, wie die Geschichte geendet ist mit dem Eigentümer, der eine sehr große Vorliebe für recht jugendliche Fotomodelle hatte. Und American Apparel gibt es, glaube ich, nur noch online inzwischen oder gar nicht
mehr. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr.
Ja. So.
Ja, schade um die Socken, aber ansonsten.
Oh, ja, die Socken waren mega.
Die habe ich immer noch.
Ja, eigentlich wollte ich über ein viel härteres Thema mit dir sprechen. Oder was heißt härter? Aber ein Thema, wo ich immer dachte, dass darüber reden so wenig Frauen, beziehungsweise, oder es wehren sich so wenig dagegen. Ich weiß nicht, dir sagt der Name Dr. Christina Hennel natürlich was, euch da draußen vielleicht auch in Teilen. Das ist die Ärztin, die derzeit oder immer noch seit Jahrhunderten vor Gericht steht, weil sie auf ihrer Homepage schreibt, dass sie Aufklärungsgespräche für Schwangerschaftsabbrüche führt. Und ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Ich wollte sie ewig schon kontaktieren, habe ich immer noch nicht gemacht. Im Grunde müssten wir viel häufiger auf die Straße gehen. Es ist jetzt Corona-bedingt natürlich doof mit den ganzen Demonstrationen. Und ich bitte euch nicht, an irgendwelchen Demonstrationen teilzunehmen, die es gerade so gibt. Das sind nicht die richtigen Demonstrationen, liebe Leute. Das ist eben auch so ein Ding, wo Frauen sich immer noch so rumschubsen lassen. Warum muss das so eine Schande sein, ja? Wenn eine Frau sagt, ich glaube, dass ich diesem Kind, was da entsteht, nicht die ideale Zukunft geben kann. Warum muss ich mich dafür bespucken und bewerfen lassen, im Wesentlichen? Das wird ja immer schlimmer und reaktionärer. Anstatt zu sagen, diese Seele sucht sich jetzt einfach einen anderen Hort, weil hier droht möglicherweise Unglück. Und das finde ich so absolut richtig, diese Entscheidung. Und zwar wirklich auf jeder Ebene. Vorausgesetzt natürlich die Leute jetzt von Unglücksfällen wie Vergewaltigung und so weiter abgesehen, ja. Aber vorausgesetzt, die Leute benutzen Abtreibung nicht als Verhütungsmittel, das ist ja ganz klar.
Ja, aber ich finde das auch immer so schwierig, weil das kommt ganz oft in diesen Diskussionen. Ja, manche Leute benutzen das als Verhütungsmittel. Mhm. Wie oft passiert das bitte? Dass eine Frau wirklich lieber den Weg geht, als dass sie sich um ihre Verhütung kümmert und ist das dann nicht schon ein größeres Problem, wenn jemand das wirklich nicht anders handeln kann als die Abtreibung an sich, sondern oder der Schwangerschaftsabbruch an sich, sondern muss der Frau dann nicht auch irgendwie anders geholfen werden? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine mental gesunde Person das nicht anders regeln kann.
Ja.
Also damit meine ich jetzt nicht einen Abbruch zu vermeiden, sondern wirklich irgendwie, wenn jemand 6 Abbrüche hat oder
langfristig
mehr,
also über Lösungen nachzudenken.
Ja, ich will gar keine Zahl sagen, ab der man dann irgendwie, man kann auch 6-mal in eine ganz schlimme Situation kommen. Ne?
Ja, aber also ich hatte Abtreibungen, 2 Stück. So toll ist es nicht, kann ich euch sagen, Leute. Und beide Male, einmal, da war ich mega jung, 21, da geschah es aus Dummheit, wirklich Dummheit. Und das zweite Mal ist es mir ein biologisches Rätsel, wirklich, wie es passieren konnte. Aber so ist es halt. Und war aber nicht, ging einfach nicht. Und das ist ein total erniedrigender, unangenehmer Prozess, was man auch echt cooler regeln kann. Als ich 21 war, da bin ich hier auf der Greifswalder. Da stand über so einer Hauseinfahrt Tagesklinik drüber. Wenn man irgendwo Tagesklinik sieht, weiß man schon, was dahinter passiert. Und dann musste man seine eigene Bettwäsche mitnehmen, was echt schon ganz schwierig ist psychologisch. Und dann lagen wir in so einem 6-Bett-Zimmer. Keiner hat was gesagt, weil alle wussten, okay, die ist halt auch für einen Abbruch da. Mhm. Es war total beschämend. Du wirst angeschnauzt, rausgeführt wie so ein Stück Vieh auf dem Weg zur Schlachtbank. Sollst du mal kurz pullern gehen und dann in so einem kalten, ätzenden, echt schäbigen OP-Raum wirst du narkotisiert und dann ein paar Stunden später wieder rausgeschmissen. Das ist nicht so, dass ich sage, geil, mega, mache ich öfter.
Ja.
Ist einfach so.
Ich glaube, es ist auch wirklich niemand für Schwangerschaftsabbrüche. So, das sage ich auch immer wieder, weil man hat immer das Gefühl, es gibt die Menschen, die sind gegen Schwangerschaftsabbrüche und dann gibt es die Menschen, die für Schwangerschaftsabbrüche sind. Ich glaube, niemand ist für einen Schwangerschaftsabbruch. Ja. Ich glaube, Menschen sind einfach nur für die Entscheidung, die freie Entscheidung, die man haben muss, meiner Meinung nach, um sich zu überlegen, will ich wirklich das Kind behalten oder wähle ich einen anderen Weg.
Mhm.
So, und ich glaube nicht, dass irgendjemand Bock hat auf einen Abbruch und sich sagt, geil, nächste Woche wieder, gleiche Zeit.
Ja, mega. Das war so ein schönes Erlebnis.
Weil ich meine, es hat auch so viele Auswirkungen, auch nicht nur psychisch, sondern es ist auch körperlich eine große Anstrengung, je nachdem, was man auch macht.
Ja.
Und das ist nichts, was man, keine Entscheidung, die man leicht trifft.
Nee, eben. Und weil du vorhin meintest, 6 Abbrüche, da muss man über andere Lösungen nachdenken. Da fällt mir eine Sache ein. Da war ich mal als Reporterin bei einem Gerichtsprozess in Potsdam. Eine Frau hatte, es war eine ganz schlimme Geschichte, die hatte ihre Babys verbuddelt im Grunde, erstickt und verbuddelt. Und das kam dann irgendwann raus, 6 Stück an der Zahl. Und wie sie das erzählt hat, merkten alle, auch der Richter, wie wahnsinnig hilflos die in ihrem Leben ist, weil die wirklich auch nicht so super schlau war und die hatte einen ganz beschissenen Mann offenbar und schrecklich prekäre Lebensumstände. Und dann sagte er irgendwann die Frage, die uns allen ja so brannte, warum haben sie denn nicht verhütet? Und dann sagte sie, ich wusste nicht, wie das geht. Und ich habe ihr das geglaubt.
Ja.
Die wusste wirklich nicht, wie das geht, weil sie niemanden hatte, mit dem sie darüber reden konnte. Und um solche Katastrophen zu verhindern, die ist übrigens dann auf Bewährung, was auch echt, was anderes hättest du gar nicht machen können. Ich hätte dir noch einen Scheidungsanwalt zur Hand gegeben vielleicht, aber damit sowas verhindert wird, muss man eben darüber reden, was für Entscheidungen es gibt und wenn du irgendwie hilflos bist, dass jemand da ist, der dir hilft. Zum Beispiel eine Dr. Christina Hähnel, die sagt, komm zu mir, ich rede mit dir und du musst dich nicht schämen, weil hier wird offen darüber gesprochen, dass es die Option gibt.
Ja, ja. Und ich meine, das klingt immer so weit entfernt, wenn man darüber spricht, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen, wie Verhütung funktioniert, aber sogar in meinem Freundeskreis und ich finde, ich habe einen sehr offenen Freundeskreis, weil wer mit mir befreundet, das muss auf jeden Fall
ja, klar.
ein bisschen offen sein. Sogar da gab es Situationen, wo ich gemerkt habe, wow, ich spreche gerade mit einer Frau, die keine Ahnung hat, wie man schwanger wird und wie man nicht schwanger wird. Und das ist einfach ein großer Teil übersprungen worden in der Erziehung oder beim Aufwachsen. Da kam irgendwie vielleicht auch nie so das eigene Interesse durch und von außen kam kein Input. Und dann ist man auf einmal irgendwie 25 und weiß nicht, was die fruchtbaren Tage sind und wann die sind und weiß nicht über den Zyklus Bescheid. Das ist irgendwie Wahnsinn. Also es ist überhaupt nicht weit weg, dass Frauen sich damit nicht auskennen.
Ja, 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 und das ist total tragisch. Vielleicht müssen wir nochmal über verschiedene Verhütungsmethoden reden.
Ja, das sowieso auch. Weil es gibt eben immer noch keine Verhütungsmethode, die zu 100% funktioniert.
Mhm.
Außer halt kein Sex haben.
Ja, selbst das, guck dir Maria an.
Ja,
geht gut, nicht immer.
Ich glaube, das war eine andere Geschichte.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Komm, wir machen schnell eine Weltreligion draus. Gott. Ja, die Maria,
so,
ey.
Die denkt sich auch so, ey, eine kleine Lüge.
Und zack, ich konnte da nicht mehr raus. Was soll ich machen?
Und
er hat es wirklich ernst genommen, der Sohn. Naja.
Oh Mann, das ist auf jeden Fall, eigentlich ist es eine richtig witzige Geschichte.
Ja, wenn es nicht so tragische Konsequenzen hätte.
Das stimmt. Stell dir vor, du bist irgendwie die Frau, die mal ein bisschen geflunkert hat, so was so die Jungfräulichkeit angeht. Und dann reisen auf einmal Menschen durch die Welt und bringen andere Menschen um wegen dir.
Und du bist schuld.
Ja.
Und denkst so, scheiße, was soll ich jetzt sagen, ey? Du brichst hier alles zusammen, was denken meine Nachbarn?
Die hat bestimmt auch irgendwann angefangen zu sagen, ey, das war halt ein Witz.
Ja,
ey, und dann
Leute,
hat schon niemand mehr zugehört. Ja.
So wie bei Wikipedia, da ist ein Eintrag für die Frankfurter Allee, was in Stadt, also Richtung Friedrichshain für die Nicht-Berliner. Da gibt es so ganz viele Bauten, ja, Stalin-Bauten, sagt man so. Und irgendein Besoffener, es gab einen sehr schönen Artikel in der Berliner Zeitung dazu, ein besoffener Redakteur der Berliner Zeitung hat irgendwann gedacht, ich schreibe jetzt einen witzigen Wikipedia-Eintrag und sagt, dass das früher Stalins Badezimmer genannt wurde, weil alle Häuser gekachelt sind. Und dann hat er versucht, es rückgängig zu machen. Irgendwann, weil er dachte, ey, nee, das ist krass, jetzt hat es irgendwie Lonely Planet aufgenommen und so, das geht nicht. Aber dann fingen die ganzen Wikipedia-Korrektoren an, ihn zu überstimmen. Und er hat diese Lüge, hat sich verselbstständigt und inzwischen wird auf Touristenfahrten gesagt, das hieß früher übrigens im Osten Stalins Badezimmer. Was so ein Quatsch ist. Es stimmt einfach nicht.
Ja.
Und so passiert's. Und genauso ist es mit Maria und Jesus wahrscheinlich auch gewesen.
Ja.
Ja. Naja. Also so oder so glaube ich, dass wir offener, noch offener sprechen müssen und dass es so wahnsinnig wichtig ist, dass vor allem wir Frauen, weil wir einfach noch ein bisschen hinten dran hängen durch jahrhundertelange Unterdrückung, lernen, alles zu formulieren, schamfrei.
Ja,
definitiv. Und dann den richtigen Weg finden, irgendwie.
Ja, und um nochmal auf den Paragraphen auch zurückzukommen, es geht ja um den Paragraphen 213a, glaube ich. Nee, 219. 219a. Meine Recherche ist mal wieder bombensicher.
Also, du, völlig egal.
Genau. Und ich finde auch wirklich, dass man da weiter gegen ankämpfen muss, weil es ist wirklich so, dass selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie vor einem Jahr zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch hätte durchführen lassen wollen, hätte überhaupt nicht gewusst, was der erste Schritt ist. Mhm. Ich hätte nicht gewusst, welche Optionen es gibt, dass ich überhaupt Optionen habe.
Ja.
Und das ist so gefährlich, weil dann kommst du, wenn du Pech hast, kommst du irgendwo hin, wo dir jemand sagt, ja, das ist jetzt halt so. Das ist jetzt halt so, jetzt musst du hier das und das machen, weil was anderes kriegst du hier nicht.
Ja.
So. Und dann machst du vielleicht einen medikamentösen Eingriff, obwohl du lieber einen operativen gehabt hättest.
Ich kann nur empfehlen, macht einen operativen medikamentös, ist eine Katastrophe.
Ja, ich meine, es gibt Menschen, vielleicht wollen die sich für den medikamentösen Eingriff entscheiden, ne, weil das halt nochmal eine andere Art von Abschied nehmen auch ist.
Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall so, dass man den Leuten die Wahl lassen muss und dadurch, dafür braucht man Aufklärung und dafür braucht man eben die Aufklärung auch auf Webseiten von Frauenärzten und Ärztinnen, dass man lesen kann, okay, was ist der Vorteil von einem medikamentösen Eingriff, was ist der Nachteil und dann die eigene Entscheidung fällen kann, und um dann auch vielleicht langfristig ein anderes Gefühl zu haben, was das ganze Thema angeht.
Ja, ich möchte mich entschuldigen. Ihr könnt natürlich frei wählen, ob ihr medikamentös oder operativ. Für mich war das eine deutlich angenehmer als das andere. Aber dann, und das ist auch eine Gefahr, dann gerätst du vielleicht an eine Ärztin oder einen Arzt in dem Fall wahrscheinlich eher, der Ultraschallt und sagt, ach, guck mal, das kleine Herzchen. Ja? Ja,
das habe ich tatsächlich schon von beiden Geschlechtern gehört.
Ja, Katastrophe.
Ja.
Und dann denkst du, ja, super, danke schön. Das ist ja noch nicht mal, also dieses kleine Gewächs, ja, ist vielleicht ein Zentimeter groß und er sagt, guck mal.
Noch nicht mal wahrscheinlich in dem
Moment. Ja, hat schon Ärmchen und Beinchen. Ich sehe es winken, guck mal, hallo Mama. Mhm. Ich meine, sowas gibt es wahrscheinlich auch, solche Arschlöcher. Ja. Und dann ist es ja noch katastrophaler.
Ja, vor allem wenn du auf diese Menschen angewiesen bist, was die Informationen angeht.
Ja.
Weil du hast im Moment nur diesen einen Frauenarzt oder die Frauenärztin, die vor dir steht und sagt, oh guck mal, das Herz schlägt schon und du wirst bestimmt eine ganz tolle Mutter. Und du bist auf diesen Menschen angewiesen, um zu wissen, was jetzt deine Optionen sind. Und du kannst diesen Menschen aber nicht vertrauen, weil dieser Mensch offensichtlich dich dahin manipulieren will, dass du eine Entscheidung fällst, die nicht deine Entscheidung ist, sondern die von jemand anderem.
Für den Menschen am angenehmsten, ja.
Ja.
Also der Ablauf ist so, du merkst, dass deine Periode ausbleibt, es gefällt dir so nicht, aus vielen verschiedenen Gründen. Du sprichst mit dem anderen Beteiligten darüber, das ist wichtig, nicht heimlich irgendwelche Aktionen machen. Dann geht ihr idealerweise gemeinsam zum Arzt, sagt, es gibt ein Problem, wir haben nicht den emotionalen Raum, kein Geld, was auch immer. Und dann sagt der Arzt oder die Ärztin, okay, das sind die Optionen, nämlich medikamentös oder operativer Eingriff. Haben Sie sich das gut überlegt? Ja, nehmen Sie sich 2 Tage Bedenkzeit. Dann müsst ihr euch diesen beschissenen Schein holen. Im Zweifelsfall, es gibt auch Ärzte, die sagen, wir verzichten da jetzt drauf. Dann geht ihr zu Pro Familia, hört euch kurz an, wie blöd alles ist und dass jedes Kind, also da gibt es auch Geschichten, dass verschiedene Beratungsstellen dann auch nochmal versuchen, einen in Entscheidungen reinzureden, die nicht ihre sind.
Ich habe allerdings von Pro Familia habe ich tatsächlich bis jetzt noch nichts Schlechtes gehört.
Ja,
weil es gibt verschiedene Beratungsstellen.
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich habe eine Ärztin gehabt, die hat mir das Gespräch, sie sagte, dieses Katholikengeschwätz erspare ich Ihnen jetzt mal. Bei dem anderen musste ich. Ist auch okay. Und Pro Familia hat sich tadellos verhalten, muss ich sagen. Aber es gibt andere Beratungsstellen, da kann es eben blöd laufen. Und dann macht ihr einen Termin aus.
Ja, und man sollte vielleicht noch dazu sagen, bei den Beratungsstellen wird einem auch vor allem aufgezeigt, was es für Optionen gibt, wenn man zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel hat.
Ja.
Also wenn man aus finanziellen Nöten sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, ist dieser Termin tatsächlich ganz gut, weil einem eben gezeigt wird, okay, das sind die Hilfen, die mir zustehen, wenn ich mich dann doch dafür entscheiden will. Deswegen, also so ein bisschen hat das seine Daseinsberechtigung, aber ich finde auch diese Wartezeit finde ich auch entmündigend eigentlich schon.
Naja, weil es teilweise, glaube ich, echt für Verzweiflung sorgt. So, die kriegen dann Panik, die Menschen.
Ja, vor allem, man hat auch nicht viel Zeit. Ja. Also es kann ja passieren, dass du irgendwie nicht damit rechnest, schwanger zu sein, wahrscheinlich, und dass du schon irgendwie in der 10. Woche bist und dann hast du nur noch 2 Wochen Zeit und dann musst du noch diese Wartezeit mit einberechnen, kriegst vielleicht nicht sofort einen Termin bei deinem Arzt oder deiner Ärztin, kriegst nicht sofort einen OP-Termin, das ist ja alles so richtig so ein Wettlauf eigentlich.
Ja. Also mein einzig wirklich großer Wunsch ist, dass kein Kind irgendwie so ungewollt ist, dass man es ins Gebüsch wirft. Das finde ich so schrecklich, weil es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Leute, die gerne Babys aufnehmen. Bitte legt mir keine Babys vor die Tür, weil ich würde sie alle nehmen. Bitte tut's nicht, genau wie mit Tieren.
Ich würde sowas nicht im Podcast sagen.
Aber ja, gut.
Aber ja,
ich habe auch Pferde gehabt und so, deshalb, naja. Also wirklich, und das ist die Ursache für solche Taten, sind wirklich mangelndes Vertrauen in andere Menschen und mangelnde Aufklärung. Mhm. Und wenn jeder weiß, dass wir uns gegenseitig tragen, dann passiert sowas nicht. Und das tun wir.
Ja.
Man muss nur um Hilfe bitten. Also.
Ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, was so bei den Pro-Lifern als Argumente irgendwie dann zählen, weil da wird ja oft auch dieses Argument genannt von wegen, es gibt halt andere Leute, die freuen sich über Kinder, die können keine Kinder bekommen, deswegen sollst du jetzt dieses Kind austragen.
Ja.
Und das finde ich dann auch wieder so ein Entmündigen und vor allem auch so eine Schwangerschaft, die ändert alles.
Ja.
Also die verändert dich körperlich komplett, die kann dich hormonell komplett verändern.
Die verändert dich emotional komplett.
Ja, das auch, mental. Wenn du zum Beispiel auch zu Depressionen oder Angststörungen neigst, kann es passieren, dass die einfach multipliziert werden. Es passieren so viele Sachen mit deinem Körper und es sollte halt eigentlich deine Entscheidung sein, ob du dieses Risiko überhaupt eingehen willst, also von den ganzen Dingen, die schief gehen können bei einer Geburt oder bei einer Schwangerschaft, ganz abzusehen. Und das finde ich dann eben auch nicht gut, wenn dann das als Argument gebracht wird, so ja komm, stell dich nicht so an, jetzt trägst du mal 9 Monate das Kind aus und danach gibst du es einfach jemand anderem auf den Arm. So.
Das ist ja nicht wie Stuhlgang haben. Also es gibt immer noch Frauen, die sterben im Kindbett. Ja?
Ja.
Meiner Nachbarin ist das Becken gebrochen.
Oh Gott.
Sie hat gesagt, jetzt knackt's. Ich kann es fühlen, die hatte zum Glück eine PDA.
Oh Gott.
Ja, also das ist einfach, und das wissen diese...
Ich kann sowas nicht anhören.
Pro-Life-Arschlöcher halt, daran denken die nicht, ja. Dass deine ganze Kindheit mit Macht wieder hochgespült wird, wenn du plötzlich schwanger bist und ein Baby im Arm hältst. Daran denken die auch nicht. Also, genau, die geistige Freiheit und die emotionale Sicherheit zu haben, freie Entscheidungen zu treffen, das wünsche ich mir sehr für uns alle, Männer wie Frauen.
Definitiv. Und da muss man auch nicht fragen, warum Menschen sich entscheiden, finde ich. Also wir hatten auch mal bei Weibers, hatten wir auch eine sehr ausführliche Episode über Schwangerschaftsabbrüche. Und da haben wir auch viele Nachrichten bekommen, wenn wir auch danach gefragt hatten. Und eigentlich jede Nachricht hat damit angefangen, dass die Frau sich wirklich so gerechtfertigt hat, warum sie das durchführen lassen haben. Und das ist eigentlich etwas, was wir normalisieren sollten, dass das überhaupt gar nicht passieren muss.
Ja.
Also es muss niemand wissen, warum du dich dafür entscheidest, weil die Menschen sollten dir eigentlich so weit vertrauen, dass das die richtige Entscheidung für dich ist und dass nur du diese Entscheidung fällen kannst. Weil niemand anders kann dir sagen, nee, es wäre besser gewesen, du hättest das Kind bekommen oder nee, es wäre besser gewesen, du hättest das Kind abgetrieben. Das ist deine Entscheidung und du bist die einzige Person, die alle Faktoren kennt und auch kennen muss und niemand anders muss das nachempfinden können.
Ja. Und die einzige Frage, die man stellen darf, ist, wie kann ich dich unterstützen?
Genau.
Keine andere. So. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Ich finde es immer sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ich ebenso. Ich würde auch gerne mal zu euch in den Podcast kommen.
Ja.
Weil ich liebe es auch, über das Muttersein zu sprechen.
Wir sprechen eigentlich so gut wie gar nicht über das Muttersein.
Danke schon. Pass mal auf. Ich habe nämlich euch ein paar Jahre voraus und dann kann ich euch das ganze Elend des Teenager-Daseins schon mal ausbreiten. Wie, du hast nicht im Ernst meine Schokolade aufgegessen? So, Das sind die Konversationen, die man hat.
Mein Gott, sie finden es irgendwann raus.
Ja, tun sie.
Ich habe jetzt schon so geheime Schokoladenverstecke in der Wohnung.
Ja, werd kreativer, weil die finden alles.
Das ist gut zu wissen.
Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal herkommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram TheRealPaulaLambert oder eine Mail an paulalambertmail@gmail.com. Danke.